Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
So, pst, jetzt mal ganz leise. Was ist da zu hören? Ja, das sind Grillen, die da zirpen. Und die hört man ja nicht mehr so oft wie früher noch. Denn auch sie sind betroffen vom Insektensterben. Wie Schutzgebiete beschaffen sein müssen, um die Artenvielfalt der Flug- und Krabbeltiere zu bewahren, darum geht es gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem stellen wir eine Methode vor, mit der sich Abfälle aus der Papierindustrie zu wertvollen Chemikalien veredeln lassen. Und es geht bei uns heute um radioaktive Nashörner. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Krefelder Studie, die hat im Jahr 2017 das Insektensterben in die Schlagzeilen gebracht. Das war eine Langzeitbeobachtung und die hatte einen dramatischen Schwund festgestellt, vor allem von Fluginsekten. Und das, obwohl die Daten in Naturschutzgebieten erhoben worden sind. Es wurden verschiedene Ursachen diskutiert, von der Landnutzung über den Einsatz von Pestiziden bis hin zum Klimawandel. Auf der Tagung der britischen Ökologischen Gesellschaft, die gerade in Edinburgh stattfindet, da wurden nun neue Daten veröffentlicht, diesmal aus Frankreich. Und die deuten möglicherweise auch auf einen Ausweg hin. Volker Mrasek berichtet.
Als der Ökologe George Allen im Sommer den französischen Nationalpark de Forêt bei Dijon nach Insekten durchforstete, fühlte er sich zeitlich um Jahrzehnte zurückversetzt.
I'm quite a young person. I didn't really grow up with insects on my windscreen that
much. Ich bin noch ziemlich jung. Windschutzscheiben voller Insekten, das gab es nicht mehr, als ich aufgewachsen bin. Aber jetzt im Nationalpark konnte ich es erleben. Ich bin viel rumgekurvt und meine Frontscheibe war bedeckt mit Insekten. Leider hatte ich einen Mietwagen. Vor der Rückgabe musste ich ihn ordentlich schrubben.
Ein Lichtblick, sollte man meinen. Tatsächlich aber gehen die Insektenbestände selbst in den Kernzonen der französischen Nationalparks zurück, so üppig sie auch erscheinen mögen. Das berichtete der Forscher von der Universität Reading heute auf der Fachtagung in Edinburgh.
Man würde davon ausgehen, dass Arten wenigstens in den Kernzonen vor Rückgängen geschützt sind. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Selbst in diesen sehr naturnahen Gebieten haben die Bestände von bestäubenden Insekten in den letzten 25 Jahren abgenommen, um rund 8%. Das ist zwar weniger als außerhalb der Nationalparks, dort waren es um die 16%. Aber es bleibt ein Rückgang. Und das sind nicht unbedingt gute Nachrichten.
Der Ökologe hat rund 300.000 Beobachtungsdaten aus den insgesamt 8 Nationalparks in Frankreich ausgewertet. Von wichtigen Bestäubergruppen wie Motten und Schmetterlingen, Bienen, Wespen und Florfliegen. Allens Arbeit weckt Erinnerungen an die Langzeitstudie der Entomologischen Gesellschaft Krefeld. 2017 alarmierte sie alle mit einer Hiobsbotschaft. In deutschen Natur- und Landschaftsschutzgebieten sei die Biomasse von Fluginsekten in knapp 30 Jahren um fast 80% geschrumpft.
Nationalparks sind größer und bedecken mehr Fläche als die kleineren Schutzgebiete aus der Krefelder Studie. Ich wollte wissen, ist es von Nutzen für Insekten, dass sie so groß sind? Und viele der französischen Nationalparks sind sehr groß. Sie haben Kernzonen mit Durchmessern von rund 50 Kilometern. Sie sind nicht unberührt. Dort wohnen schon immer Menschen. Es gibt Siedlungen, aber die haben sich im Laufe der Jahre kaum verändert.
Verglichen mit den Ergebnissen der Krefeld-Studie schneiden die Kernzonen der französischen Nationalparks viel, viel besser ab. Aber auch sie können Insekten nicht vor Rückgängen schützen, sondern sie nur verringern bzw. verzögern, resümiert George Allen. Selbst dort bleiben manche Arten stark gefährdet.
Ein Beispiel dafür ist eine bestimmte Bläulingsart, ein sehr seltener Schmetterling. Er kommt nur in einem Tal des Nationalparks Vanoise vor. Nach unseren Trendanalysen steht er dort fast schon vor dem Aussterben.
Warum schwindet die Vielfalt selbst im Herzen der Nationalparks? Das könne mehrere Gründe haben, sagt Ellen Knight. Auch sie ist Ökologin an der Universität Reading und forscht über Insekten in Agrarlandschaften.
Wir haben auch die synergistischen Effekte. Es gibt Effekte, die zusammenwirken beim Rückgang von Bestäubern. Zum Beispiel der zunehmende Klimawandel oder Pestizide. Sie können auch von außen eingetragen werden. Und noch ein Punkt, großräumige zusammenhängende Lebensräume, von denen Arten stark profitieren, sind heute zerschnitten. Nur hier und da Flächen für größere Nationalparks zu reservieren, bringt deshalb nicht zwangsläufig riesige Vorteile für Bestäuber.
Die Empfehlung daher, Schutzgebiete sollten am besten miteinander vernetzt werden durch Korridore geeigneter Biotope für Insekten. Und auch in den Randzonen von Nationalparks sollte Landwirtschaft möglichst ökologisch betrieben werden, ohne den Einsatz von Pestiziden. Und durchaus nicht nur in Frankreich.
Volker Mrazek von der Ökologentagung in Edinburgh zum Insektensterben auch in Schutzgebieten. Papier, Pappe, Verbandszeug und Windeln, sie alle werden aus Zellulose gemacht. Und die stammt wiederum aus Holz. Holz besteht aber nur zur Hälfte aus Zellulose. Rund ein Viertel der Biomasse macht ein anderer Stoff aus, nämlich Lignin. Das Stiefkind der Zellstoffindustrie, denn Lignin ist zu nichts zu gebrauchen. Und deshalb wird es üblicherweise verbrannt. Chemiker aus Rostock und China finden aber, das ist Verschwendung. Und sie haben sich daher ein Verfahren ausgedacht, wie sich Lignin veredeln lässt zu wertvollen Chemikalien, nämlich zu Amiden. Beteiligt an diesem Projekt ist Professor Matthias Beller vom Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was ist das denn für eine Substanzklasse, diese Amide? Wozu sind die denn gut?
Amide sind chemische Verbindungen, die für eine Reihe von Anwendungen interessant sind. Aromatische, aber auch aliphatische Amine werden zur Herstellung von Polymeren zum Beispiel, also Kunststoffen, genutzt. Aromatische Amide, die wir spezifisch adressieren, sind aber auch als Vorprodukte von Farbstoffen und als Zwischenprodukte von Pflanzenschutzmitteln interessant.
Und heutzutage werden diese Amide in der chemischen Industrie noch aus Erdöl gewonnen?
Ja, 80-85% aller menschengemachten Chemikalien, die in der chemischen Industrie hergestellt werden, werden aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Und es ist das erklärte Ziel weltweit, sowohl in China als auch in Europa, in den nächsten 30-40 Jahren zu einer kohlenstoffneutralen chemischen Industrie zu kommen. Und wir sind insbesondere daran interessiert, Kunststoffe, also gebrauchte Kunststoffe, aber auch Biomaterialien, die im Augenblick nicht genutzt werden, in chemische Wertstoffe umzuwandeln.
Und im Fall der Amide könnte man diese Substanzen herstellen aus sozusagen Abfallstoffen, aus Biomasse, die im Moment überhaupt nicht genutzt werden kann.
Genau. Etwa ein Viertel der Biomasse ist Lignin. Es ist also nach Zellulose der zweithäufigste vorkommende Naturstoff auf der Erde. Im Augenblick wird Lignin im Wesentlichen zur Wärmeerzeugung in den Fabriken für die Papierherstellung eben genutzt. Und das ist unseres Erachtens eine Verschwendung, weil dieser wertvolle chemische Rohstoff, der ja ein sehr komplexes Molekül ist, durchaus für viele andere Anwendungen eben auch direkt eingesetzt werden kann.
Und dazu haben Sie jetzt dieses Verfahren entwickelt, um Amide herzustellen. Können Sie das mal kurz skizzieren, wie das funktioniert?
In unseren ersten Untersuchungen, in den wesentlichen Untersuchungen, haben wir sogenannte Lignin-Modellverbindungen, das heißt Bruchstücke von Lignin, eingesetzt. Aber wir haben dann in unserer Forschungsarbeit auch gezeigt, dass aus gewöhnlichen Kiefernholzspänen die entsprechenden Produkte auch hergestellt werden können. Und der Kern eigentlich unseres Verfahrens ist die Nutzung von sogenannten Katalysatoren. Katalysatoren ermöglichen die Kontrolle von chemischen Transformationen. Und was wir ganz konkret dort einsetzen, sind sogenannte moderne Einzelatomkatalysatoren. Bei diesen Katalysatoren handelt es sich um Metallatome, die auf einer Trägermatrix, auf einer modifizierten Kohlenstoffoberfläche angebracht sind. Und diese in Anführungsstrichen Einzelatome, das sind Kobaltatome, die erlauben es dann, die gewünschte chemische Reaktion, das ist die Aufspaltung des Lignins, die Spaltung des Lignins zu Carbonsäuren und die anschließende Herstellung der Amide daraus, effizient zu katalysieren.
effizient. Also was einen Chemiker oder eine Chemikerin interessiert, ist ja auch die Ausbeute, die man aus so einer Reaktion herausholen kann. Wie sieht es denn mit der Ausbeute aus bei Ihnen?
An der Stelle muss man darauf hinweisen, dass Lignin eben ein Stoffgemisch ist. Das heißt, wenn wir also aus Kiefernholzspänen direkt die Verbindungen eben herstellen, dann entsteht etwa 20% des verwendeten Lignins wandelt sich in die entsprechenden Amide um. Das klingt erstmal wenig, ist aber sozusagen, weil das ein sehr komplexes Stoffgemisch ist, eigentlich eine ganze Menge. Wenn man definierte Lignin-Bruchstücke einsetzt, dann gehen die entsprechenden Ausbeuten, Produktausbeuten auf bis zu 80-85% hoch.
Also ich verstehe, das Lignin ist keine einheitlich aufgebaute Substanz. Das ist ein inhomogenes Netzwerk, da spalten Sie auf. Und dann stelle ich mir vor, da bekommen Sie doch erstmal sowas, das sieht aus wie eine explodierte Apotheke.
Ja, im gewissen Sinne ist das so, aber dadurch, dass Lignin eine Vielzahl an sich wiederholenden Einheiten eigentlich hat, ist es dann nicht ganz so schlimm, wie Sie es jetzt geschildert haben. Aber es ist ganz sicherlich auch nicht so, wie wenn ich sozusagen einen Einzel, was der Chemiker oder die Chemikerin ja häufig macht, einen einzelnen definierten Ausgangsstoff eben einsetze und den dann gezielt in ein einzelnes Produkt eben umwandle. Die besondere Herausforderung ist hier schon auch die Verwendung sozusagen der Gemische. Die kann man durch entsprechende physikalische Trennmethoden in die jeweiligen sozusagen gewünschten Produkte nach der Reaktion auftrennen.
In der Zellstoffindustrie heißt es ja, mit Lignin lässt sich alles machen, nur kein Geld verdienen. Wie sieht es denn aus mit dem Wert dieser gewonnenen Amide? Lohnt sich jetzt erstmal die Verarbeitung von Lignin zu weiteren Stoffen?
Lignin wird im Augenblick im Wesentlichen als Brennmaterial eingesetzt. Lignin ist natürlich auch nicht umsonst, sondern dann kalkulieren Sie das sozusagen mit Kosten eines vergleichbaren Brennmaterials. Und die entsprechenden Produkte, aromatische Amide, sind um ein Vielfaches, wir reden hier um den Faktor 20 plus, teurer als ein einfaches chemisches Molekül, was sozusagen zur Wärmeerzeugung eingesetzt wird, sodass da durchaus eine Wertsteigerung oder eine signifikante Wertsteigerung eben da ist. Was jetzt für einen Produktionsprozess oder für eine Umsetzung als nächstes eigentlich ansteht, ist die Vergrößerung des Verfahrens. Wir haben das bislang eben im Multigramm-Maßstab gemacht. Das muss natürlich sozusagen im nächsten Schritt auf den Kilogramm-Maßstab übertragen werden. Die Katalysatoren, die wir verwenden, sind neuartige Systeme, die man auch nicht von der Stange kaufen kann. Und dort sind wir dabei, auch die Katalysatoren in einem größeren Maßstab herzustellen, was dann die Voraussetzungen auch für eine wirklich technische Umsetzung bietet.
Sagt der Chemiker Matthias Beller vom LIKAT in Rostock. Nashörner sind vom Aussterben bedroht und das liegt vor allem daran, dass sie illegal gejagt werden. Ihr Horn gilt als Trophäe oder gerieben als traditionelles Heilmittel. Auch in Südafrika ist Wilderei von Nashörnern ein großes Problem, denn dort sind rund 90% der weltweiten Nashornpopulation zu Hause. Ein Zusammenschluss von Fachleuten aus Wissenschaft und Tierschutz will nun dagegen vorgehen. Das sogenannte Rhizotope-Projekt mit einer ungewöhnlichen Idee mit strahlenden Nashörnern. Magdalena Schmude weiß mehr darüber.
Auf den Gedanken, Nashörner mit Hilfe von Radioaktivität vor Wilderei zu schützen, kommt James Larkin, als er nachts mal wieder nicht schlafen kann.
Es war einer dieser Gedanken, die einem um 3 Uhr früh so kommen. Moment mal, ich sitze doch an der Schnittstelle zwischen Strahlenschutz, nuklearer Sicherheit und meiner Liebe für die Tierwelt. Und ich denke, dass jemand was gegen die Wilderei tun sollte. Vielleicht bin dieser jemand ja ich. Denn aktuell riskieren andere Leute ihr Leben, um bedrohte Tiere zu beschützen. Vielleicht kann ich all die speziellen Fähigkeiten, die bei mir zusammenkommen, nutzen, um etwas zu unternehmen.
Die Idee: radioaktives Material wird als unsichtbare Markierung in das Horn der Nashörner eingebettet. Das soll Wilderer abschrecken, das Horn für potenzielle Käufer unbrauchbar machen und gleichzeitig helfen, Schmuggelrouten aufzudecken, wenn die Radioaktivität Strahlendetektoren an Häfen, Flughäfen oder Grenzübergängen ausschlagen lässt. Als Professor für Strahlenschutz an der Witwatersrand University in Johannesburg kennt sich James Larkin damit aus.
Ich habe also überlegt, ob es eine optimale Kombination gibt, also ein Radioisotop, das verfügbar, billig und sicher handhabbar ist. Und für das müssen wir dann die richtige Menge finden, die einerseits von Detektoren aufgespürt wird, wenn das Horn in einen Container oder Koffer gepackt wurde, und auf der anderen Seite darf es dem Tier nicht schaden.
Ähnliche Abschreckungsstrategien mit Farbstoffen oder giftigen Substanzen in den Hörnern waren in der Vergangenheit schon gescheitert. Auch weil dabei zu wenig Grundlagenforschung betrieben worden sei, sagt James Larkin. Also geht er ganz systematisch in kleinen Schritten vor. Er sucht zunächst ein Isotop, das lang genug im Horn stabil und nachweisbar bleibt und dann nach der richtigen Menge für den Einsatz. Dabei kommt ihm auch der Zufall zu Hilfe. Ein anderes Forschungsteam publiziert exakte Scans eines Nashornschädels, aus denen James Larkin ein Computermodell erstellt. Damit kann er simulieren, wie die Strahlung auf den Kopf des Tieres wirkt und so eine für die Nashörner sichere Dosis finden. Oft in Nachtschichten, die er nach seinem Job an der Universität einlegt.
This project had gone from interest to passion to almost obsession.
Denn das Projekt hat sich von bloßem Interesse über Leidenschaft zu einer Besessenheit entwickelt, wie er sagt. Als seine eigenen Berechnungen schließlich von zwei anderen Forschungsgruppen bestätigt werden und zusätzlich klar ist, dass die eingesetzte Dosis ausreicht, damit ein markiertes Horn an Strahlendetektoren Alarm auslöst, geht das Rhizotop-Projekt nach fast 5 Jahren Forschung in die entscheidende Phase, den Test an lebenden Nashörnern.
And so it was like, oh, okay, it's time to run a pilot project.
Im Sommer 2024 werden die Hörner der ersten 20 Nashörner, die in einem UNESCO-Schutzgebiet in Südafrika leben, mit dem radioaktiven Isotop präpariert. Anschließend überwachen die Wissenschaftler ein halbes Jahr lang, ob die Radioaktivität sich auf die Gesundheit der Tiere auswirkt. Auch dieser Test geht gut aus. Es finden sich keine Anzeichen dafür, dass die Strahlung den Nashörnern schadet, sagt James Larkin. Welches Isotop konkret verwendet wird und wo genau es im Horn platziert ist, will er nicht verraten, um keine Hinweise für Wilderer und ihre potenziellen Abnehmer zu liefern. Über das Projekt an sich spricht er aber so viel wie möglich, denn Abschreckung ist ein wichtiger Teil des Konzepts.
Wenn wir die Endabnehmer überzeugen können, dass die Hörner von Nashörnern aus Südafrika radioaktiv sein können, dann wird ihre natürliche Reaktion sein: Nein, danke. So ein Horn wollen wir nicht. Und wenn niemand die Hörner kaufen will, gibt es keinen Markt mehr dafür.
Ob das ausreicht, um die Nashörner wirklich vor Wilderern zu schützen, muss sich erst noch zeigen. Das ist auch James Larkin klar. Mittlerweile hat das Team schon 10 weitere Nashörner mit dem strahlenden Schutz versehen.
Radioaktivität soll Nashörner vor Wilderei bewahren. Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
In den italienischen Alpen wurden hunderte Meter lange Dinosaurierspuren entdeckt. Und zwar an einer fast senkrechten Felswand in mehr als 2000 Meter Höhe. Die Spuren sind mehr als 200 Millionen Jahre alt und befinden sich im Stelvio-Nationalpark nahe der Stadt Bormio. Ein Naturfotograf, der in der Gegend arbeitete, war auf lange Reihen regelmäßiger, bis zu 40 cm breiter Kuhlen am Fels aufmerksam geworden. Paläontologen des Mailänder Naturkundemuseums bestätigten später seine Vermutung, dass es sich um Dinospuren handeln könnte. Sogar die Abdrücke von Krallen sind zu erkennen. Nach Ansicht der Experten zeigen die parallel verlaufenden Abdrücke, dass sich hier Herden von Dinosauriern synchron bewegt haben müssen. Es könnte sich um pflanzenfressende, langhalsige und bis zu 10 Meter große Prosauropoden gehandelt haben. Die Fußspuren am steilen Hang bedeuten nicht, dass die Dinos Berge besteigen konnten. Die Alpen haben sich erst lange Zeit nach der Zeit der Dinos aufgefaltet. Dabei wurden einige, einst flache Erdschichten, senkrecht aufgestellt.
Gebärdensprache wird im Gehirn ähnlich rhythmisch verarbeitet wie die Lautsprache.
Aus früheren Studien war bereits bekannt, bei gesprochener Sprache synchronisieren sich bestimmte Hirnwellen zeitlich mit den rhythmischen Mustern der Sprache. Forschende aus Spanien haben in Versuchen nachgewiesen, dass dies auch bei Gebärdensprache der Fall ist. Delta-Hirnwellen synchronisieren sich mit den sichtbaren Körpersignalen der Gebärdensprecher, vor allem mit deren Handbewegung. Gebärdensprache ist mit durchschnittlich 2 Bewegungssignalen pro Sekunde allerdings deutlich langsamer als Lautsprache. Das spiegelt sich in den Hirnwellenmustern wider. Die Forschenden vermuten, dass die zeitliche Synchronisation von neuronalen Signalen mit dem Sprachrhythmus in beiden Fällen das Sprachverständnis erleichtert. Ihre Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
Ein langes Seekabel erfasst Erdbeben.
Wenn Lichtwellenleiter lokal erschüttert werden, lässt sich das anhand feiner Veränderungen bestimmter Streumuster des transportierten Lichtes messen. Auf dieser Basis werden Lichtwellenleiter heute schon eingesetzt, um Erdbeben zu erkennen. Ein Forschungsteam der Nokia Bell Labs hat nun ein Verfahren entwickelt, mit dem das sogar über große Distanzen hinweg möglich ist. Den Forschenden ist es gelungen, ein bestehendes 4.400 Kilometer langes Datenkabel am Meeresgrund zwischen Hawaii und Kalifornien als multiplen Seismographen einzusetzen, parallel zum laufenden Betrieb. Das System kann Messdaten so aufschlüsseln, als wären über die gesamte Länge 44.000 seismologische Stationen installiert, alle 100 Meter ein.
In der späten Steinzeit gab es in Zentralafrika technisch nur wenig Entwicklung.
Französische Forscher haben hunderte von Steinwerkzeugen aus einer steinzeitlichen Ausgrabungsstätte in der Pahon-Höhle im afrikanischen Gabun untersucht. Die Funde decken einen Zeitraum von rund 5000 Jahren ab, beginnend rund 9000 Jahre vor unserer Zeit. Zentrale Erkenntnis: über die gesamten 5000 Jahre hinweg hat sich an der Art und Weise der Steinwerkzeuge und ihrer relativ simplen Herstellung so gut wie nichts geändert. Zur gleichen Zeit erlebte Zentralafrika allerdings spürbare Umweltveränderungen. Unter anderem wurde das Klima über diese Periode hinweg deutlich trockener.
Apotheker dürfen künftig mehr impfen.
Das Bundeskabinett hat heute das Gesetz zur Apothekenreform verabschiedet. Es sieht unter anderem vor, dass Apotheken künftig alle Impfungen mit Totimpfstoffen durchführen dürfen. Dazu zählen beispielsweise Tetanus oder FSME. Aktuell dürfen Apothekerinnen und Apotheker bereits Erwachsene gegen Grippe und alle Menschen ab 12 Jahren gegen das Coronavirus impfen. Apotheken sollen künftig zudem unter bestimmten Bedingungen einige rezeptpflichtige Arzneimittel auch dann abgeben können, wenn keine ärztliche oder zahnärztliche Verschreibung vorliegt.
Vielen Dank, Lucian Haas war das. Und bevor wir gleich zur Sternzeit übergehen, noch eine Frage. Wann war die goldene Zeit der Science-Fiction-Literatur? Die war, als du 12 Jahre alt warst, so hat der britische Autor Neil Gaiman mal darauf geantwortet. Und was mich angeht, hat er recht gehabt. Mit 12, 13 Jahren war ich ein begeisterter Science-Fiction-Fan. Und damals habe ich ein neues Wort gelernt, nämlich Cyborg, also kybernetischer Organismus, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Was damals, Mitte der 80er, noch Science-Fiction war, das gehört für viele Menschen mittlerweile zum Alltag. Zum Beispiel für Träger von Cochlea-Implantaten, die also das akustische Signal direkt an den Hörnerv weiterleiten. Darum geht es in der aktuellen Folge des Deutschlandfunk-Podcasts Deep Science, Staffel 4, Die Psychonauten. Finden Sie in der Deutschlandfunk-App. So, und jetzt weiter mit unserem täglichen Blick in die Sterne.
Sternzeit, 17. Dezember. Galaktische Kollisionen. Harmlos und wunderschön. In der Wasserschlange bewacht ein Pinguin sein Ei. In der Andromeda blüht eine galaktische Rose und durch den Bildhauer rollt ein Wagenrad. So schön können kosmische Kollisionen sein. Im Universum kommt es immer wieder zu engen Begegnungen von Galaxien. An vielen Stellen krachen die Welteninseln regelrecht ineinander. Allerdings haben Kollisionen von Galaxien nichts mit Autounfällen auf der Landstraße zu tun. Sie verlaufen wie in Zeitlupe und es kommt niemand wirklich zu Schaden. Die Galaxien durchdringen einander ganz friedlich. Der Raum zwischen den Sternen einer Galaxie ist so groß, dass sich ein Stern schon besonders dumm anstellen muss, wenn er wirklich in ein anderes Objekt hineinrauscht. Eine Begegnung dauert schon mal mehr als 30 Millionen Jahre. Manchmal fliegen Galaxien im rechten Winkel durcheinander hindurch, so als könnten bei einem Autounfall an einer Kreuzung beide Wagen einfach weiterfahren. Allerdings ist das Wirken der Anziehungskräfte den Galaxien deutlich anzusehen. Oft ziehen sie Gas und Sternschleppen hinter sich her. Die Spiralarme werden gedehnt und verbogen. Staubwolken stürzen zusammen und bilden fast explosionsartig Sterne. Im All zerstören Kollisionen nichts. Im Gegenteil, meist lassen sie neue Sterne aufglühen. Bei einem zentralen Treffer rasen Gasmassen in Schockwellen nach außen, wie Wellen in einem Dorfteich, in dem man einen Stein geworfen hat. Kosmische Begegnungen sorgen für die bizarrsten und schönsten Galaxien im All. Für Pinguine, Rosen, Wagenräder und vieles mehr.
Eine Kollision, die nicht zerstört, sondern Neues erschafft. Mit diesem Gedanken geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Mehr Themen aus der Welt der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.